Das war der vierte Satz aus der Serenade Nummer 10 B-Dur für 12 Bläser und Kontrabass von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von den Bläsersolisten der Klangverwaltung, und die heißen wirklich so. Sitzt, wackelt und hat Luft. Das ist heute der Titel unserer Martini in SWR Kultur. Es geht um den Zahn. Und was Mozart bzw. seine Todesursache angeht, da beißen sich viele Menschen seit Jahren oder eigentlich schon seit Jahrhunderten die Zähne aus, weil Mozart nämlich schon zu Lebzeiten sowas wie ein Rockstar war und weil er zu seinem Todeszeitpunkt ausgerechnet ein Requiem komponiert hat, das auch noch von einem anonymen Boten in Auftrag gegeben worden ist, gab es ganz schnell endlose Gerüchte um seinen Tod. Von hitzigem Frieselfieber, was auch immer das ist, bis hin zu einem Giftmord durch die Freimaurer oder durch seinen Komponistenkollegen Antonio Salieri, da war so einiges dabei. Weil Mozart dann auch noch in einem Massengrab bestattet worden ist, ist es auch heute mit den neuesten wissenschaftlichen Methoden schwierig, etwas über seinen Tod herauszufinden, denn dazu bräuchte man zumindest ein paar DNA-Spuren von Mozart oder, und da sind wir jetzt wieder beim Thema der Sendung, sein Gebiss. So ein Gebiss, sogar einzelne Zähne, können nämlich so einiges über Menschen aussagen, und Fachmann auf diesem Gebiet ist der Kriminalbiologe und Forensiker Marc Benecke. Hallo Herr Benecke.
Guten Tag. Ja, ich bin da aber nur durch Zufall Fachmann geworden, weil ich Hitlers Zähne untersuchen und erkennen sollte. Also eigentlich arbeite ich eher mit Blut und Haaren und Sperma und Insekten und sowas.
Bleiben wir mal ganz kurz bei Mozart. Jetzt sind Sie ja Fachmann über den Umweg über Hitler. Wenn wir was von ihm finden würden, einen Schädel, könnte man das überhaupt identifizieren, zweifelsfrei, dass es Mozart ist? Und was könnte man über seine Todesursache aussagen?
Sie haben ja schon richtig gesagt, man hat da Erbgut in den Zähnen. Das hält sich auch sehr, sehr, sehr lang. Zum Beispiel im Vietnamkrieg sind viele US-Soldaten zum Beispiel gestorben, die erst viel, viel später zurück in die USA gebracht wurden, die Leichen. Und da konnte man zum Beispiel die Zähne noch aufbohren, weil die so schön wie eine Kapsel wird das Erbgut da drin gefangen gehalten, wenn man so möchte, oder aufbewahrt. Und so konnte man noch ganz sicher, obwohl die Leichen da schon verfault waren, sagen, wer das ist. Dazu hatte man aber Vergleichserbgut von der Familie. Das heißt, da macht man zum Beispiel so einen Mutterschaftstest oder Vaterschaftstest oder mit Geschwistern. Das wäre bei Mozart jetzt natürlich etwas schwieriger. Man müsste natürlich wissen, wer seine echten Nachkommen sind. Und diese Familienlinien, die verzweigen sich natürlich im Laufe der Zeit. Aber selbst wenn man das ganz genau wüsste, auf dem Papier, zum Beispiel durch Kirchenbücher, wer hat wen geheiratet, wer hat Kinder bekommen, dann hätte man immer noch das Problem, ist jemand fremdgegangen.
Ja.
Aber es gibt Erbgut, was nur über die männliche Linie und nur über die weibliche Linie weitergegeben wird. Wenn man genügend Verwandte finden würde von Mozart, würde es schon allein übers Erbgut gehen. Die Stellung der Zähne im Kiefer, die wäre ein bisschen schwierig zu vergleichen. Das macht man sonst auch sehr, sehr gerne. Aber wir wissen ja nicht, wie seine Zähne im Kiefer waren. Dazu bräuchte man irgendeinen Abdruck von damals von ihm oder eine sehr gute Zeichnung. Aber niemand hat meines Wissens seine Zähne mal abgeformt, damals, als er noch lebte, oder eine Zeichnung davon gemacht.
Soweit ich weiß nicht. Aber Sie haben es schon gesagt, so ein Zahn ist eine Art Zeitkapsel, weil der Zahnschmelz so hart ist. Also da bleiben allerhand Informationen im Zahn enthalten. Es ist also wie ein Fingerabdruck, nur besser.
Besser würde ich nicht sagen. Wir haben alles Mögliche, was Merkmale hat. Erbgut hat Merkmale, die Linien vorne auf unserer Fingerkuppe haben Merkmale, die Zähne haben Merkmale. Wir mögen alle Merkmale. Hauptsache, sie sagen was aus. Und genau das ist der Punkt bei Zähnen. Die Stellung im Kiefer, die ist schon mal ein Merkmal, was viele Merkmale erzeugt. Ne? Wie schief stehen die, wo fehlt was, welche Form haben die, falls man das weiß. Und das Zweite ist, dass natürlich jeder einzelne Zahn dann auch nochmal Zusatzmerkmale haben kann. Zum Beispiel speichert sich natürlich darin meine Lebensgeschichte, weil die Zähne aus dem aufgebaut sind, was ich gegessen und getrunken habe. Man kann also auch da versuchen, nochmal rauszukriegen, okay, zum Beispiel die Zahnstellung würde jetzt ganz gut passen, Erbgut haben wir keins zum Vergleichen, aber stammt der Zahn überhaupt aus der Region, wo Mozart gelebt hat?
Ich habe gelesen von einem Genetiker, Johannes Krause heißt der, der hat anhand der Zähne von Pestopfern aus dem Mittelalter die DNA des Pestbakteriums feststellen können, weil da anscheinend immer noch irgendwie getrocknete Blutreste drin sind in dieser Zeitkapsel. Das ist ja Wahnsinn.
Genau. Auch Erreger werden sehr, sehr gerne gesucht. Das wird von den Kollegen und Kolleginnen aus der Archäologie mittlerweile auch ganz gerne gemacht, weil die eben nicht nur, was man vielleicht zuerst denken könnte, außen drauf auf dem Zahn sind. In unserem Blut ist natürlich auch Erbgut drin. Und man darf nicht vergessen, wenn jede Blutzelle ein Reiskörnchen wäre, dann könnte man da 10 oder 12 Töpfe voller Reis daraus machen. Also es sind unglaublich viele Informationen und Zellen in dem Blut. Das ist also jetzt für uns Biologen und Biologinnen gar nicht so überraschend, dass man auch noch Erreger darin finden kann oder das Erbgut der Erreger.
Das heißt dann aber auch, dass man über das Blut, das man in so ganz, ganz, ganz alten Zähnen finden kann, auch etwas sagen kann über Menschen, die, was weiß ich, vor 3000 Jahren gelebt haben, was die gegessen haben oder wie die gesundheitlich waren.
Auf jeden Fall. Also wenn man den Kiefer noch dazu hat, die Knochen, wird es natürlich noch besser. Eine der Techniken, die gerne verwendet wird, ist, dass man die chemischen Veränderungen, die vor Ort in verschiedenen Regionen vorliegen, meistens durch Wasser, was man trinkt, heutzutage weiß ich nicht, wenn man Kaffee trinkt oder irgendwas anderes, was man eben vor Ort zubereitet mit Leitungswasser und nicht mit irgendwelchem Evian oder Vittel, was durch die Gegend transportiert wurde, das lagert sich auch im Körper ein. Und diese, das nennt sich Isotopenuntersuchung, und diese Isotopen sind echt total cool, weil die sich nach und nach im Körper einlagern können und dadurch, ohne Quatsch, das hört sich jetzt wahrscheinlich wie so ein Märchen an, aber es funktioniert, kann man, wenn man die Karten hat, wo die betreffenden chemischen Bestandteile auf dieser Erde sich im Wasser dann finden lassen, kann man wirklich sagen, ja, die Person hat sich mal 2 Jahre, keine Ahnung, im Süden der Tschechischen Republik aufgehalten und dann ist sie nach Skandinavien gefahren, das war 3 Jahre oder 4 Jahre und ist dann nach Deutschland gekommen, ins Saarland und so weiter. Das ist total abgefahren. Da muss man halt nur aufpassen, dass man die Spuren nicht vernichtet, weil der Unterschied zur Abformung ist oder zur bildlichen Darstellung, wenn wir natürlich eine chemische Untersuchung oder eine physikalische machen, dann wird die Spur immer kleiner. Deswegen muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein.
Das klingt tatsächlich total abgefahren und ich muss jetzt gerade denken, ich habe jetzt auch rausgefunden bei meiner Recherche, dass der Zahnstein auch sowas ist, woran man ganz, ganz viele Informationen rauslesen kann. Das klingt auch zumindest merkwürdig für einen Laien. Was ist denn das? Was findet man da alles im, am und unterm Zahnstein?
Ja, also da die Hörerinnen und Hörer ihres Kultursenders natürlich keinen Zahnstein haben. Der Zahnstein ist etwas, was sich auch sehr leicht und sehr schnell auflagern kann. Das ist eigentlich Kalk. Und in diesen Kalkschichten kann natürlich alles andere sich verfangen, was jetzt in den Mund gelangt. Das können natürlich jetzt auch Erreger sein und man kann dann wieder das Erbgut vielleicht nachweisen, aber das können auch die Isotopen, von denen ich gerade gesprochen habe, sein oder sonstige Bestandteile, die sich durch Zufall da so festbacken. Und dann kann man, so wie das Leute machen, die so Erdschichten angucken, kann man jetzt natürlich den Zahnstein auch abreiben, abklopfen oder irgendwie abnehmen und dann in einzelne Schichten zerlegen und dann dort diese bereits genannten chemischen, physikalischen und biologischen Messungen machen.
So, wenn wir jetzt irgendwas mitnehmen wollen für die Zukunft vielleicht oder was wir vielleicht Kriminalbiologen, Forensiker in der Zukunft, wenn wir denen was Gutes tun wollen, sollten wir dann jetzt einfach vielleicht mal die Zähne einfach so lassen, wie sie sind, Zahnstein nicht mehr wegmachen lassen beim Zahnarzt?
Nein, das ist eine besondere, danke für die Frage, das ist eine ganz besondere Qualität, die wir in der Kriminalbiologie haben. Auch eine abwesende Spur ist eine Spur. Zum Beispiel haben wir bei den Mumien in Palermo, dem größten Mumienkeller der Welt, auch die Zähne untersucht. Und da war es halt immer auch zu sehen, was war nicht da. Also welche Zähne waren nicht durch Sandbestandteile im Brot, was damals auf so Mühlsteinen gemahlen wurde. Welche Zähne waren nicht so stark abgemahlen? Welche waren besonders stark abgemahlen? Welche waren besonders sauber? Also auch wenn eine Spur, wie zum Beispiel Zahnstein, nicht vorhanden ist, die Information tragen könnte, ist das auch schon wieder eine Information. Zum Beispiel heutzutage, wo viele Leute eine Zahnversicherung haben und regelmäßig zur Zahnreinigung gehen. Wenn wir dann später diese Leichen finden würden, würden wir sagen, aha, das waren wohl Leute, die Zugang zum Gesundheitssystem hatten und Geld hatten und eine gute zahnärztliche Versorgung.
In Palermo haben Sie in dieser Kapuzinergruft, das ist ja die größte Mumiensammlung Europas, die Mumien untersucht. Und da kann man dann, also genau damals wie heute, an den Zähnen auch ablesen, was jemand für einen sozialen Status hat.
Ja, ganz genau. Also zum Beispiel die Mönche, die hatten direkt ein Krankenhaus selber betrieben. Die haben sich vernünftig ernährt, die hatten so einen eigenen Garten und die haben eine soziale Beschäftigung gehabt. Und bei denen war zum Beispiel der Gesundheitszustand, der Zahnzustand am besten. Und dann gab es zum Beispiel andere Leute, die zum Beispiel Rechtsanwälte oder Ähnliches waren, die vielleicht auch mehr Zugang zu anderen Speisen hatten oder aus anderen Gründen, religiösen oder sonstigen Gründen, vielleicht auch ich weiß es nicht, ob das Zucker war oder irgendetwas, was auf jeden Fall dazu führt, dass die Zähne schlechter werden. Und da hat man dann gesehen, dass je nach Berufsstand, der da unten zu sehen ist, oder sozialem Stand, dann eben auch die Zähne immer schlechter werden. Das war für uns super verblüffend, das zu sehen, weil wir ja gar nicht wussten, dass früher, schon vor Jahrhunderten, die Menschen auch sehr gute Zähne haben konnten, ohne die modernen Zahnputztechniken und Zahnreinigung und so weiter, sondern vernünftige Ernährung und ein vernünftiges sonstiges Leben reichen dafür auch schon aus.
Also, und wir merken uns, Zähne sind offenbar sowas wie das weiße Gold der Wissenschaftler, und der Kriminalbiologe Marc Benecke weiß ein strahlendes Lächeln auch noch nach Hunderten von Jahren zu schätzen.
Das ist richtig.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr
Sehr
Benecke.
Gerne.
Unsere Matinee in SWR Kultur hat heute besonders viel Biss. Es geht um den Zahn.